Guten Morgen miteinander. Ich möchte gerne jetzt mit einem Gebet eigentlich in diesem Morgen starten. Danke für die Kids Days, danke für die Möglichkeiten, die wir geistlich gesehen auch wieder mit dem Albis Riederfest haben. Und danke, dass wir wieder hier zusammen sein dürfen. Vater, ich danke dir für den Morgen heute. Ich danke dir, dass du am Harry etwas aufs Herz gelegt hast, wo uns alle wird segnen, da bin ich sicher. Ich danke dir, dass wir rückblicken dürfen auf Kids Days, wo mit ganz viel Problemen angefangen hat eigentlich, aber von dem Moment, wo du grünes Licht gegeben hast, auch sehr gut gelaufen ist, ermutigend war. Du siehst, dass wir als die ältere Generation einmal mit dem Vergleich ein bisschen Probleme haben. Das ist schöner gewesen, das ist weniger schön oder das hat mir gefallen. Das darf auch so sein. Aber wir haben auch das Gefühl, dass die Kinder über das alles haben können, darüber weggumpen und dass für sie wichtig war, wieder zusammen sein, wieder hören, aktiv sein, basteln. Und wir selber haben als Grosseltern dürfen spüren, wie du Segensspuren gelegt hast. Und ich bin sicher, dass die ein und andere Spur in den Elternhäusern weiterwirkt. Und ich bitte dich, dass das alles in dieser hektischen Zeit, in der wir heute sind, nicht so schnell in Vergessenheit geratet. Dass da und dort immer wieder ein Lied in den Sinn kommt, gesungen wird und auch die Herzen von dem, der es hört, berühren darf. Und du weißt jetzt um das Fest, das vor uns liegt, auch da in unserem Kreis, bitte gib, dass wir auch da die Möglichkeit haben, mit dem einen oder anderen über dich und über das, was du für uns Menschen gemacht hast und vorgesehen hast, können reden. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, zum Mitsingen und innerlich auch dürfen zur Ruhe kommen mit den Anbetungsliedern.
Toller Song. Passend zu unserem Thema. You give and take away, blessed be the name of the Lord. Da steckt geistliche Weisheit drin. Wir loben ihn nicht nur, wenn es gut geht, der wirkliche Test. Die reale Herausforderung ist, wenn es nicht so gut geht. Dann immer noch können Sie sagen, ich vertraue, dass Gott mein Leben im Griff hat. Ich würde gerne noch darauf aufmerksam machen, dass wir heute Morgen das allererste Mal in der Karriere der Gemeinde eine farbige Infobox haben. Das hat es noch nie gegeben bei uns. Das ist nur möglich wegen einem Sponsor. Und der Sponsor hat gesagt, er will nicht genannt werden. Das finde ich oben sympathisch. Lass die Linke nicht wissen, was die recht macht. Ich will dem Betreffenden aber ganz herzlich danken. Es ist Fun. Ich glaube, es kommuniziert, dass die Gemeinde wichtig ist. Es kommuniziert, dass das Reich Gottes wichtig ist. Und ich würde noch ganz gern zwei Sachen ergänzen. Die Hochzeit in Berlin, Fürstberg, war toll. Ein absolutes Highlight, ich würde es nie vergessen. Waldi Blattmann hat Predigt gehalten. Er ist nicht im Mittelpunkt gestanden, das Brutpaar, aber seine Predigt hat ideal zum Brutpaar passt. Die beiden sind glücklich miteinander, wir haben die Familie kennengelernt. Und die 13 plus Leute von der Riga, die dort durchgereist sind, werden allweg mit mir übereinstimmen. Es war ein ganz tolles Fest. In diesem Zusammenhang, Gebetsanliegen, würde sicher das Brutpaar unser Gebet mit einschliessen. Wir würden ganz gern auch für die Hochzeit noch bitten, die ansteht. Das ist Mirta Neff und Alex Fröhlich, die heiraten, schon ganz bald. Und dann ist Tessa Hässig schwanger. Wir würden für deine Schwangerschaft auch bitten, dass das doch gut möchte gehen. Wir sind dankbar, dass es bei der Edina besser geht. Sie hat ja noch mal zu einem Eingriff müssen gehen diese Woche. Also sind wir herzlich dankbar, wenn Gott auch über diese Frauen wacht, die Babys tragen, Babys geboren haben. Stimmen wir doch noch mal auf, dazu werden wir einen Moment still. Jesus, wir wollen dir danken, das ist immer etwas ganz Spezielles, wenn sich zwei Menschen finden, wenn es klickt, wenn eine Verbindung entsteht, wenn ein Herz sich mit einem anderen verknüpft. Dass wir dürfen bei dem Fest dabei sein, dass es so eine fröhliche Zeit und dass alles organisatorisch so gut gestimmt hat. Für das möchten wir dir einfach noch herzlich danken. Die beiden sind jetzt in der Flitterwoche. Wir möchten dich bitten, dass du sie begleitest, nicht nur jetzt in dieser Zeit, wo sie urlauben, aber auf ihrem gemeinsamen Weg. Dass du sie führst, ihnen das gibst, was sie brauchen, dass du sie umgibst mit Gemeindefamilien, wo sie können, in Verbund mit anderen Familien wachsen, Erfahrungen sammeln. Wir danken dir herzlich. Wie wertvoll, dass es ist, eine örtliche Gemeinde zu haben, immer noch tief bewegt, dass eine ganze Kleingruppe auf Berlin fliegt, um an der Hochzeit von einem von ihren Mitgliedern teilzunehmen. Das ist so toll. Das ist Kleingruppe vom Feinsten. Das müssen wir dürfen erleben. Dafür möchten wir dir herzlich danken. Wir bitten jetzt gerade auch für Desti Hässig, wenn dir danken, dass du sie begleitet hast, den Michael begleitet hast, jetzt in dieser Zeit der Veränderung. Wir dich bitten für Desti, dass du es schenkst, dass sie auf den Termin ein gesundes Baby zur Welt bringen darf. Die grosse Freude, die du ihnen willst schenken. Wir bitten für ihre Schwester. Bitte für Mirta und Alex. Hochzeit, die dort bevorsteht. Alles, was sie noch vorbereitet. Danke dir, dass du auch dort begleitest und viel Freude schenkst. Nicht zuletzt danken wir dir für die Dina. Dass du ihr beigestanden bist in grosser Not. Danke, dass es ihr jetzt besser geht. Dass sie sich freuen dürfen, sie und der Benni, an den Zwilling. Und so bitten wir jetzt für den heutigen Morgen. Wir bitten für dein Wort und das, was wir brauchen. Du siehst, wie bedürftig, dass wir alle sind. Irgendwo. So red du zu uns, zu jedem Einzelnen, individuell. Gib uns das, was uns hilft, unseren Alltag miteinander, in unserer Familie, in unserem Arbeitsumfeld können zu bestehen, zu bewältigen. Wir danken dir dafür in deinem Namen. Amen. Darf ich Platz nehmen? Dann noch ganz kurz noch zwei Bilder aus Rumänien. So sieht das Dorf aus für die von uns die Helvetier. Will ich auch meinerseits einfach noch herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind bei uns. Das ist der Ort in Holbaf. Das ist etwa 2 Stunden nördlich von Bukarest, wo wir werden hingehen. Es ist ein wunderschönes Tal, sehr abgelegen. Und da ist eine Patengemeinde. Das ist der Pastor mit seiner Familie. Und das ist eine Jugendgruppe. Da wechselt die Zusammensetzung an. Das Bild ist schon ein paar Jahre alt. Aber einfach, um einen Eindruck zu vermitteln für die, die gerne sich gerne beteiligen würden an der Kollekte. Da bedanken wir uns schon zum Voraus herzlich. Kids Days haben wir gesehen. Wenn du die Bibel bei dir hast, 1. Korinther 13 heute Morgen. Sagst du, oh, aber das kenne ich ja schon lange. Wenn du ein bisschen bibelkundig bist, das ist das eine zentrale Kapitel im Neuen Testament, wo über Liebe geredet wird. Was das ist, wie man das auslebt, das wäre unser Thema heute Morgen, ein Teil aus dem Kapitel raus. Ich muss dir etwas gestehen. Die, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen das. Ich bin musikalisch eingeschränkt. Ich das erläutern. Es hat angefangen in der Primarschule. Ich bin in Blockflötenunterricht geschickt worden. Und ich habe mich so dumm angestellt. Und die Blockflötenlehrerin hat so schnell gemerkt, dass der auf Kriegsfuß steht mit Noten, dass ich von dem verhassten Unterricht ziemlich bald erlöst worden bin. Dann kommt Studienzeit in den USA. Neues Ungemach. Ich hätte im College-Chor, stell dir das vor, College-Chor mitsingen. Bei der ersten Probe hat der Chordirigent wiederum ziemlich schnell gemerkt, dass da einer ein Problem hat. Ich habe einfach immer neben der Tonleiter gesungen. Und ich habe es nicht gemerkt, das selber nicht gemerkt. Also, Dispensation vom College-Chor. Dann ist die Gitarrenphase in meinem Leben. Ich weiss nicht, welcher Teufel mich geritten hat. Dass ich das Gefühl hatte, irgendwann, dass so ein Gitarrensound, wie du gespielt hast heute Morgen, damals, hat mich das so obercool gefunden, dass ich gefunden habe, ich muss das mindestens noch probiert haben und habe mir eine billige Gitarre gekauft, das war in Florida, und habe sogar ein paar wenige Stunden genommen. An einer Weihnachtsfeier von der Familie Müller hatte ich dann das Gefühl, ich sollte eine kleine Kostprobe meiner Familie geben von meinem Können. betretenes Schweigen im Familienkreis. Du magst dich erinnern. Nach einer Weile, Nili hat dann mein Bruder, barmherzig wie er ist einfach ein Teddybär, er ist in seinem Herz. Mein Bruder hat ganz barmherzig gesagt, dass meine Gaben eventuell ein bisschen noch jemand anders könnten liegen. Tatsache ist, ich bin musikalisch eingeschränkt. Und ich will noch ein zweites Geständnis ablegen. Ich bin auch geistlich eingeschränkt. Lass mich das erläutern. Das erste Mal, als ich das so richtig gespürt, gemerkt habe, dass eine geistliche Einschränkung da ist, neben der musikalischen, ist, als ich angefangen habe, im Neuen Testament zu lesen. Das ist ja eigentlich normal, wenn eine Person den Weg zu Gott findet, die Hinwendung stattfindet, und so ist es mir auch gegangen, dann hat mir irgendwann jemand empfohlen und gesagt, es wäre jetzt gut, wenn du anfangen ein bisschen in der Bibel zu lesen. Fang doch einfach im Neuen Testament an. Das habe ich gemacht und da ist mir schnell, ganz schnell aufgegangen, wie viel das im Neuen Testament über diesen Begriff, über das Thema Liebe gesagt wird. Und zwar nicht so sehr nur Liebe, die Gott hat zu uns, aber ausgiebig viel über die Liebe, die Gottes Leute, Gottes Volk untereinander gegenseitig praktizieren sollte, wie wir miteinander umgehen sollten. Jetzt Johannes. Der Johannes beispielsweise, der hat sich ausgiebig befasst mit dem Thema. Er insistiert, wie wir uns das Neue Testament ein bisschen kennen, Johannes insistiert, dass mir Gott, pass gut auf, dass wir Gott nicht wirklich kennen. Das ist gleich. Behaupt nicht, dass du eine persönliche Beziehung hast zu Gott, wenn du mit ihm Nächsten nicht in Liebe kannst umgehen. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Dann kommt der Paulus. Du kannst im Neuen Testament anfangen, in den Evangelien kommt das zum Ausdruck, du kommst in Briefe, es ist dort genauso. Der Paulus selber war vielleicht nicht die wärmste Person gewesen. So von den paar Angaben, die wir haben. Er sagt aber zu den Galater, dass die Frucht vom Heiligen Geist etwas total Zentrales im Leben von einem Christ. Unter anderem in Liebe, im Ausdrucken von Fürsorge für andere besteht. Er schreibt an die Römer, das hat mich überrascht, als ich das die Woche wieder gelesen habe. Er sagt zu den Römern, dass wir einander prinzipiell nichts anderes schuldet, als in Liebe umzugehen miteinander. Jesus selber macht die Aussage. Bitte schau dir das an. Faszinierend. Ist ein bisschen klein geschrieben. Tut mir leid. Heute gebe ich euch, Wort Jesu, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Interessant, dass er so formuliert. Ihr sollt einander lieben, so qualifiziert, so wie ich euch geliebt habe. Da ist ein Vorbild. Und dann sagt er, das finde ich aber cool, da kommt ein Statement. An dieser Umgangsart, wie die Welt feststellen, das ist euer Bekenntnis. Das redet lauter als jeder Spruch, den du lieferst, der mit einem Bibelvers verkoppelt ist. Er sagt, so wird die Welt wissen, dass ihr zu mir gehört. Das ist ein Markenzeichen, das ist ein Identifikationszeichen. Ich finde das ein oberstarkes Statement. Jetzt musst du wissen, das Wort neu bedeutet nicht neu zeitlich bedingt. Weil Liebe ist ja schon angemahnt worden im Alten Testament. Also was ist neu? Neu im Sinn von einer frischen Erfahrung. Neu als Gegenteil von verbraucht. Liebe überkommt eine neue Bedeutung auch, indem Jesus Christus ans Kreuz geht, seine Liebe durch seinen Tod beweist und unsere Erlösung bewirkt. Das ist neu. Das ist ein ganz neues Niveau. Seine unverdiente Liebe, die er dort zum Ausdruck bringt, die Liebe, die uns vergibt, Leute, ist Basis dessen, wie wir miteinander umgehen. Weißt du, aber das ist ja so ein ekelhafter Typ. Mit dieser Tante geht es jetzt überhaupt nicht. Hast du gewusst, wie schwierig mein Co-Mitarbeiter ist? Du hast ja keine Ahnung, wie es in meiner Verwandtschaft aussieht. Who cares? Wenn es dort nicht möglich ist, dass wir uns orientieren an dem, wo uns am Kreuz vergeben hat, sein höchst und kostbares Jahr gegeben hat, dann ist unser Glauben nicht sehr viel wert. Dann später bin ich in meiner Lektüre in den Korintherbrief gekommen. Der Apostel schreibt an die Gemeinde in Korinth, grosse Metropole. Da hat es einen Haufen unterschiedliche Leute gehabt. Die Gemeinde dort war eine Problemgemeinde, ein totaler Mix. Er schreibt an die Korinther und er sagt denen, auch ein heißer Punkt, er sagt, schau mal, alle Gaben, die ihr Korinther habt, und da hat es Leute gehabt, die sind sehr begabt gewesen, offensichtlich. Alle Gaben, die ihr habt, die sind im Fall, nimmst du Kenntnis, die sind nichts wert. Wann? Die sind nicht ein bisschen wert. Er sagt, die sind nichts wert. Die sind total entwertet. Was immer du hast und kannst und tust. Wenn nicht dahinter die innere Überzeugung ist, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist worden für mich, die ich angenommen habe, dadurch, dass ich sie im Sohn vertraut habe, dass die nicht Ausdruck findet in meinem Umfeld. Lies es, das ist nicht von mir. Lies es. Er sagt, und er bringt ein paar Beispiele, 1. Korinther 13, und wir schauen uns selektiv etwas daraus an. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden? Oh, ich würde mir das manchmal wünschen. Göttliche Eingebung. Hey, das kommt im Fall direkt vom Heiligen Geist, was ich jetzt sage. Würde ich mich nie getrauen, so zu sagen. Und du hoffentlich auch nicht. So kannst du den grössten Blödsinn erzählen. Du musst nur Heiligen Geist dazu anhängen. Das ist ein Killer-Argument. Was willst du sagen gegen das? Wie weiss ich, dass das stimmt? Für das hast du eine Bibel. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden? Wüsste ich sogar Geheimnis Gottes? Wer weiß denn schon Geheimnis Gottes? Könnte ich seine Gedanken erkennen? Hätte ich einen Glauben? Weißt du, ist das nicht ein Glauben, der Berge versetzt? Hätte ich einen Glauben, der Berge versetzen will? Halleluja, wer will das nicht? Dann sagt er, was wesentlich wichtiger ist, wenn mir die Liebe würde fehlen, wäre das nichts. Man kann über die Themen, über die verschiedenen Aspekte diskutieren. Wenn aber Liebe fehlt, wenn du eine kalte, zynische Person bist, wenn es dir Freude macht, über andere Herz zu ziehen, wenn es für dich nur dich gibt und wie andere empfinden und fühlen, bist du ein Null und ein Nichts, argumentiert er. So ist das alles nichts. Selbst wenn ich mit meinem Besitz noch komme. Jetzt sagst du, ja, aber ich bin mindestens eine grosszügige Person. Schau mal, was ich weitergebe, was ich mache. Kannst du deinen ganzen Besitz in die Arme verschenken, sagt er. Und für deinen Glauben sogar dein Leben hingehen. Ich meine, das ist ziemlich cool. Das machen die meisten von uns nicht. Wenn das eine Kriterium fehlt, ist es nichts wert. Ist es nichts wert. Jetzt als geistlich eingeschränkte Person, und by the way, das sind wir alle. Geistlich eingeschränkt sind wir aufgrund von einer sündigen Natur, die in uns schlummert. Auch nachdem wir bekehrt sind, ist die nicht eliminiert. Als geistlich eingeschränkte Person weiss ich nicht, was ich mit so einer Aussage machen soll. Wie gehe ich mit dem um? Ich habe Mühe mit bestimmten Leuten. Und du, wenn du ehrlich bist, musst du sagen, ja, mal, es gibt es auch. Nicht oft, wie bei dir vielleicht. Du bist vielleicht ein bisschen schwieriger Fall, Harry. Aber es gibt Leute in meinem Leben, mit denen komme ich auch nicht so gut zur Rank. Die würde ich auch lieber am Morgen auf dem Frühstück weichnudeln. Was mache ich mit dieser Aussage? Leute, ich habe über die Jahre Menschen kennengelernt, die über schwierige, die aus schwierigen Familienverhältnissen gekommen sind. Die aus Familienverhältnissen gekommen sind, wo es extrem problematisch ist, wie die Leute aufgewachsen sind. Das ergibt sich manchmal aus den Gesprächen raus. Und da geht einem das Herz aus. Weil das ist eine Hypothek, die man ins Leben hier mitnimmt. Jetzt, da hilft es doch zu wissen, wenn der Paulus über Liebe redet, meint er nicht warme Gefühle haben. Das ist nicht, was er meint. Er sagt nicht, dass du deinem Find gegenüber heisse Zuneigung empfinden musst, das wäre total unrealistisch. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Er redet vielmehr von einem Willensakt. Die Liebe, von der er redet, ist ein Willensakt. Ist eine Einstellung, bei der ich bestimme. Ich bestimme. Egal ob Find oder Freund oder etwas zwischen dir. Ich probiere mindestens das Wohl von dieser Person zu suchen. Bingo. Mehr nicht. Jetzt mir ist klar geworden, selbst das schaffe ich nicht. Selbst das macht mir Mühe. Ohne Gottes Hilfe geht das nicht. Jetzt komme ich in der Lektüre vom 1. Korinther 13, das hast du vielleicht, wenn du das Neue Testament ein bisschen kennst, auch gemacht. Jetzt kommst du zur zweiten Hälfte vom Kapitel und zwar noch gärcher. Schau mir es an, ich nehme es gerne aus eurer Version. Das ist eine Message-Bible und die hat besetzt also auf eine wunderbare Art und Weise. Schau, wie der Paulus echte Liebe beschreibt. 1. Korinther 13, das sind die Verse 4 und 5. Er sagt, Liebe gibt einmal nicht auf. Liebe gibt nicht nie, heisst es, gibt nie auf. Sie sorgt sich mehr um andere als sich selber. Also bitte beachte, wenn eine Person permanent nur auf sich selber redet, ist das nicht eine liebevolle Umgangsweise? Liebe redet nicht immer nur auf sich selber. Sorgt sich nicht nur um sich selber. Es wird noch konkreter. Sie giert nicht nach dem, was sie nicht hat. Das ist sehr gut übersetzt. Liebe brüstet sich nicht. Sie hat keinen aufblasenden Kopf. Sie drängt sich anderen nicht auf. Aufdringliche Leute, problematisch. Sie stellt das eigene, das ist eine super Übersetzung, sie stellt das eigene Ego nicht in die Mitte. Frag dich das am Ende vom Tag, bevor du das Nachtgebet machst. Gott, wie viel ich war in diesem Tag? Haben andere Leute neben mir Platz gehabt? Sie stellt das eigene Ego nicht in die Mitte. Sie fährt nicht aus der Haut. Aggressiv, impulsiv, verletzend, Kontrapunkt. Und jetzt kommt der Jumping Point, bei dem wird man hängen bleiben und mit dem schließen wir ab. Er sagt im Vers 5, Liebe von der Tredisch führt nicht Buch über die Fehler von anderen. Jetzt musst du wissen, das ist etwas Außerordentliches da. In dem letzten Satz benutzt der Apostel einen Buchhalterbegriff, buchstäblich. Wenn ein Buchhalter Konten führt, dann tut er ja das im Hinblick darauf, dass gezahlt wird. Jetzt, wenn der Apostel sagt, Liebe führt nicht Buch, meint er, Fehler werden nicht festgehalten. Liebe führt kein Fehlerkonto. Dann ist das noch ganz kurz beleuchten. Die Realität von verletzenden Beziehungen kennst du und kenn ich. Im Verlauf von deinem Leben wirst du und habe ich auch viele Gelegenheiten gehabt, verletzt zu werden. Wir existieren in einer gefallenen Welt. Wir sind mitten in einer verworfenen Gesellschaft. Du bist ein gefallenes Geschöpf von Person, die neben dir zusitzt, ebenfalls. Und Menschen, auch Christenmenschen, tun manchmal komische und schreckliche, manchmal schreckliche Sachen. Das ist möglich. Das ist leider möglich. Leute werden dich anlügen, ins Gesicht. Und vielleicht machen wir das selber. Jemand, dem du vertraut hast, wird dich verleumden. Die Beschuldigungen sind vielleicht überhaupt nicht wahr. Aber dies verbreitet sich wie Gift und du kannst nichts dagegen unternehmen. Etwas, was mal raus ist, kannst du nicht mehr zurücknehmen. Das ist verrückt. Eine Schwiegermutter mag sich in deine Ehe einmischen. Dann sagen wir, ja, die schwierige Mutter, das Problem kennen wir, das ist ja noch lustig. Nein, es ist nicht lustig, wenn du betroffen bist. Ich habe Geschichten gehört, die mir hören und sehen vergangen ist. Ich sage, danke, danke für so eine Schwiegermama. Ein Ehepartner kann eine Aussage machen, die derart verletzend ist. Weil als Ehepartner kennt man sich wie niemand anders. Du kannst als Ehepartner etwas sagen, was anderen so verletzt, dass es nie wieder vergisst. Gott, leider. Alle von uns haben genug Gelegenheiten, Hass zu hätscheln. Oder aber Liebe zu erweisen. Jay Adams. Das ist ein Ehetherapeut. Der erzählt von einem Paar. Das ist unser Problem. Wir sind geistlich eingeschränkt. Geht auf die Schöpfung und den Fall retour. Jetzt erzählt Jay Adams von einer Situation von einem Paar, die zu ihm in Beratung gekommen ist. Bekannter Typ in den USA. Und die Frau kommt zu ihm in Beratung, weil ihre Schwiegermutter ihre Mühe macht. Jetzt, nachdem die Frau bei ihm hingesessen ist, hat Adams gefragt, was hat ihre Schwiegermutter denn eigentlich gemacht, dass sie so verbittert sind gegen sie? In dem Moment zieht die Frau ein A4-Blatt aus ihrer Tasche raus. Und auf dem A4-Blatt hat sie in Kleinschrift sämtliche Beleidigungen, jede angebliche Übertretung und Verletzung, die sie von dieser Schwiegermutter aufgenommen hat, niedergeschrieben. Sie hat detailliert Buch geführt. Jetzt du und ich nochmal, wir werden im Leben viele Gelegenheiten haben, mit Menschen umzugehen, die uns enttäuscht haben und die wir vielleicht enttäuschen haben. Und vielleicht denkst du gerade jetzt an irgendjemanden in deinem Umfeld. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wer ist es in der letzten Zeit, vielleicht sogar weit retour, eventuell ganz weit retour, wo du nach wie vor einen Groll, eine innere Bitterkeit mit dir rumschlägst? Der Paulus sagt, wenn dir jemand wehtan hat, ist es die Liebe Gottes nicht Buch zu führen. Jetzt die Frage stellt sich, wie kann ich diese Art von Liebe in mein Leben einbauen, integrieren? Ganz kurz zwei Aspekte. Das eine, es geht um ein Loslassen von dem, was mich kränkt. Eins, was du tun kannst, was ich auch tun kann, ist Beleidigungen, die dir zugefügt worden sind. Nicht stetig in Gedanken rekapitulieren, endlos wiederholen, immer wieder auf den Tisch bringen. Leute, wir wiederholen das, woran wir uns erinnern wollen. Richtig? Das wiederhole ich, weil ich es nicht vergessen will. Das ist in diesem Kontext übel. Ein Schüler übt sein Vokabular. Wieso? Weil mit der Übung mag er sich dann hoffentlich erinnern, wenn er an die Prüfung aufgerufen wird. Ist doch klar, wenn er abgefragt wird. Du prägst dir die Namensliste von Gästen, die an deiner Party, sagen wir, du feierst eine Party und du lässt ein paar Leute noch ein von der Arbeit, du kennst nicht alle. Du versuchst dir aber die Namen, mir geht es so, ich versuche mir die Namen von den Leuten, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ich versuche mir die zu merken. Weil ich will die Leute nachher entweder begrüßen oder in ein Gespräch verwickeln. Und das ist immer gut, wenn man den Namen weiss. Wir repetieren, Punkt ist, wir repetieren die Sachen, um uns daran zu erinnern. Was du nicht wiederholst, vergiss es irgendwann. Einverstanden? Okay. William Sangster, das ist ein bisschen älterer Knabe, 50er Jahre. Der hat an einem Adventstag ein paar Weihnachtskarten geschrieben, während ein Freund auf ihn gewartet hat. Und als er fertig war, hat sein Freund die Weihnachtskarten angeschaut. Das hat ihn interessiert. Wem schreibt er darüber? Dann entdeckt er einen Namen. Er entdeckt eine Karte, die an einen Mann, erzählt die Story. Die Karte war an einen Mann gerichtet, wo der Sangster als Pastor öffentlich angegriffen und verunglimpft hat. Er sieht den Namen und er sagt zu ihm, Mann, das ist aber nicht dein Ernst. Das kann ja nicht sein. Du willst doch nicht etwa dem Typ eine Karte schicken. Hast du dem vergessen, was der dir geraten hat? Und dann sagt das Ängste klassisch. Er sagt, ja schon. Aber ich habe mich daran erinnert, zu vergessen. Ich habe mich daran erinnert, zu vergessen. Durch Gottes Gnade, mit seiner Kraft und nur so alleine, kannst du und kann ich entscheiden, alte Kränkungen loszulassen. Nicht mehr vorzukramen. Das ist das eine, was wir machen können. Das andere, was wir machen können, die Sache Gott übergeben, weil er wird es richtig regeln. Das ist die zweite Option. Übergib Gott, was dich verletzt hat. Das ist das Gescheiteste, was du machen kannst. Lass das seine Sache sein, wie er damit umgeht. Und du findest eine Aussage im Römerbrief 12, die äußerst hilfreich ist in diesem Kontext. Wenn dir jemand Unrecht, sagen wir jetzt wirklich übel Unrecht tun hat, der Paulus sagt, zahl nicht mit gleicher Münze ein. Das ist horizontal. Das ist das, was natürlicherweise mir dazu neigt. Er sagt, nimm dir vor, Menschen gut zu erweisen, selbst denen, die es nicht mal verdienen, so weit es an euch liegt, das ist eingeschränkt, aber so weit es an mir liegt, soll ich alles machen, damit Frieden einigermaßen kann aufrechterhalten werden. Verschafft dir nicht selber Recht, sagt er. Verschafft dir nicht selber Recht. Überlasse das Gottes, excuse me. Strafgericht, das gibt's. Es heisst, ich, Gott, habe mir Vergeltung vorbehalten bei schwerwiegenden Sachen. Da reden wir von schwerwiegendem. Ich selber werde bestrafen. Machst du nicht. Es kommt nicht gut raus. Wenn Rechnungen zu begleichen sind, übergib sie dem, wo gerecht ist. Vernon Grounds, ich denke nicht, dass die meisten von euch den Namen kennen. Vernon Grounds, Denver Seminary, war Rektor von diesem Seminar. Es hat eine Zeit gegeben, und ich habe das heute Nacht mitbekommen. Während der Zeit, als er Rektor war, ist er diffamiert worden von einer ganzen Gruppe von Christen, die mit ihm nicht einverstanden waren. Und er war eine außerordentlich milde Persönlichkeit. Die haben ihn öffentlich angegriffen, aber der Vernon Grounds hat sich nicht gewehrt. Mit keinem Satz, mit keinem Artikel. Und heute mit ganz sicher keinem Facebook-Eintrag, mit keinem Twitter-Eintrag. Er hat sich nicht gewehrt. Er hat die Sache in Gottes Hand gelegt. Ein Mann mit Charakter. Jetzt musst du hören, Jahre später, x Jahre später, trifft ein Dozent vom Denver Seminary in Florida ohne einen von diesen Ältesten, der gegen den Vernon Grounds aufgestanden ist. Und der Älteste sagt zu ihm, rückblickend, muss ich sagen, das war eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Und er berichtet, er hat Namen genannt von den anderen, die beteiligt waren, die den Rektor schlecht gemacht haben. Und er berichtet, was jedem einzelnen von diesen Leuten zugestoßen ist. Nachher. Und es ist nicht unsere Aufgabe, Richter zu spielen. Es scheint aber, wenn Gott Vergeltung übt, macht es richtig. Da wird ein Preis gezahlt. Übergib ihm, ich bitte dich, um deine seelische Gesundheit willen, das betrifft mich genauso wie dich, übergib ihm alles Unversöhnliche, was deiner Seele nagt. Und dann kommen wir zum Schluss, ein drittes noch. Bedenk. Erinnere dich daran, wie er dir vergeben hat. Das ist das ultimative Motiv. Denk daran, wie Gott dich behandelt hat. Er ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was du an Gutem tust. Er führt Buch auf positive Art und Weise. Er behandelt uns nicht entsprechend der Vergehen, die wir begangen haben. Es heisst im Hebräerbrief, und das ist ein Zitat aus dem Propheten Jeremia, er sagt, ich werde ihnen alles Unrecht vergeben. Gott vergibt seinem Volk alles Unrecht und er wird nie wieder an diese Sache denken. Wieso machen wir das nicht auch? Wieso machen wir das nicht auch? Gott vergisst, was uns in Erinnerung bleibt. Er erinnert sich an das, was wir vergessen. Das ist das Tolle. Er vergisst das, woran wir uns festheben, das Übliche. Aber er erinnert sich sehr wohl an deine guten Taten. Das ist eine unglaubliche Kombination. Im Psalm, der David beschreibt es so. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdient hätten. Das ist das Evangelium. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Und dann sagt er, so hoch wie der Himmel, das finde ich etwas von der ganz tröstlichen Aspekt von der Vergebung. Er sagt, so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so gross ist seine Liebe zu allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnet. Er sagt, so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, nimm das zur Kenntnis, so weit wirft Gott unsere Schuld fort. Ich möchte etwas fragen. Glaubst du das? Glaubst du, dass das stimmt? Manche von uns macht es Mühe, da anzudocken. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott prinzipiell sowieso gegen dich ist. Immer das für dich nicht will, was dir Freude macht. Mein Gottesbild. Vielleicht hast du das Gefühl, wenn du zu ihm kommst und das Versagen würdest bekennen, vielleicht hast du Bedenken, dass er dann alles Unschöne in deinem Leben wieder an die Oberfläche spülen lassen. Neue, alle unschönen Erfahrungen, neue wird aufrollen. Und das ist voll daneben. Das ist nicht Gottes Wesen. Überhaupt nicht. Der Text sagt, so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, sind unsere Sünden vergeben. Als ich den Psalm zum ersten Mal gelesen habe, habe ich das Statement nicht verstanden. Mir war klar genug, wenn du weit genug nach Osten gehst, logisch, kommst du irgendwann nach Westen. Das dreht sich einfach irgendwann, oder? Irgendwann kommst du wieder nach Westen. Also was soll das? Und ich habe befürchtet, irgendjemand da draußen wird dich konfrontiert mit allem Unschönen in meinem Leben, der einst. Erst später habe ich realisiert, dass echte Osten und echte Westen in die Unendlichkeit auseinandergehen. Die gehen in die Unendlichkeit auseinander. Das heisst, die Distanz ist gar nicht messbar. Anders formuliert, was vergeben ist, Leute, ist forever ad acta gelegt. Übrigens, wenn dir vergeben ist, ist es auch einfacher, eine vergebende Person zu werden. Das ist so wunderbar. Das ist der klassische Beweis, dass Gott in uns wirkt. Jemand, der unversöhnlich ist und sagt, das werde ich nicht können, das werde ich nicht machen. Aufgepasst. Der klassische Beweis, dass Gott in dir wirkt und in mir, ist das mindestens dann sagen, Gott, ich lasse auf dich. Darum immer wieder diese Mahnung. Wir nehmen nur noch einen Vers, das ist der letzte heute Morgen. Nur noch einen Vers. Aber der kommt in irgendwelcher Form, kommt das Statement immer wieder, immer wieder. Geht nachsichtig miteinander um Gottes Willen. Vergebt einander um Gottes Willen. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wer hat nicht irgendjemandem aus der Vergangenheit etwas vorzuwerfen? Jeder von uns. Wenn du lang genug schaust, gibt es doch immer irgendjemanden. Dann musst du sagen, ja, also, das ist mir dann so schön auf die Schuhe trampen. Dann. Das habe ich im Fall nicht vergessen. Das stimmt. Wenn der andere mir, beziehungsweise ich immer etwas vorzuwerfen habe, um Gottes Willen, lass das los. Vergiss das. Genau so. Das ist Motivation. Das ist die Argumentation. Genau so, wie Christus mir vergeben hat, mache ich's. Und ich sage, aber nein, da nicht. Der nicht. Dem gegenüber geht's einfach nicht. dann musst du noch mal tief in die eigene Seele schauen. Vor einiger Zeit haben wir als Gemeinde eine Spaltung erlebt. Es hat rufschädigende Anklagen gegeben. Schwierige Gespräche sind gefolgt. Mit dem Resultat, dass eine Reihe von Mitgliedern der Gemeinde gegangen sind. Das war eine schlimme Zeit. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mit dem geistlich reif umgegangen bin. Leider nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich wäre nicht unglücklich gewesen, wenn die Schlüsselperson von einem Lastwagen überfahren worden wäre. So hat es in meiner Seele ausgesehen. Leute, Liebe denkt aber nicht so. Das ist der Punkt. Irgendwann habe ich angefangen, in meinem Gebet mir selber zuzuhören. Es ist nicht schlecht, wenn dir zuhörst beim Beten. Ich habe angefangen zu beten, Gott, du weißt, was mir auf dem Herzen liegt. Du kennst alle Details von dieser Situation. Ich muss sie dir nicht ausbreiten. Greif du ein. Das klingt ja noch einigermaßen fair, oder? Aber irgendwann hat mein Gebet sich verändert. Ich habe realisiert, dass ich einen Gott anbete, der mir alle meine Sünden vergeben hat. Es hat das Gebet ein anderes Spin bekommen. Weil ich weiss, dass mein Herz ein Mördergrube ist. Ich weiss, wie es mir aussieht. Und auf dieser Basis konnte ich vergeben. Und auch dann die Schlüsselperson, ist noch nicht mal so lange her, ein Gespräch gesucht hat mit mir. Und wir zusammengesessen sind und geredet haben. Und sie um Vergebung gebeten hat, habe ich ohne auch nur eine Sekunde müssen nachdenken, sagen, es ist erledigt. Das ist bereinigt. Ich wünsche dir für den Rest von deinem Leben das Beste. Und ich hoffe, dass du glücklich wirst in Zukunft. Die Sachen kannst du auf die Seite legen. Jetzt, Leute, ich erzähle die Geschichte nicht, weil ich ein Vorbild im Vergehen wäre. Überhaupt nicht. Ich habe lange genug an dem genagt. Aber ich weiss, mit der unverdienten Liebe Gottes in deinem Leben ist es dir möglich, loszulassen, wo immer du jetzt noch Buch führst. Hör auf. Und es wird dir besser gehen. Predigt zusammengefasst. Liebe Leute, führt keine Fehlerkonten. Die Frage, die sich zum Schluss jetzt stellt, wir werden noch einen kurzen Moment still. Wo bist du nachtragend? Wo bist du verbittert worden? Wo lässt du nicht los? Wem gegenüber? Willst du vergeben? Stimmen wir auf miteinander. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich will dir Mut machen, so wie mir. Das ist ein schwieriges Thema. Aber da spielt sich ganz Zentrales ab. Von unserem Christentum, von unserem Glauben. Jesus, uns ist es schmerzlich bewusst, dass es Situationen gibt, dass es Menschen gibt. Und zu denen gehöre ich auch. Wo in grosser Gefahr stehen, ihr Leben buchstäblich zu verpfuschen. Will mir dein Rat nicht befolgt. Hilf uns. Hilf mir. Hilf der Abelschrieder. Hilf der Helvetier. dass wir kein Buch führen. Dass wir ganz bewusst abstellen, was läuft. Und dass sie deine Hände legen. Dürfen aufatmen. Dürfen uns frei machen von dieser Bitterkeit. Dass Menschen das spüren, dass eine Last weg ist. Weil wir entschieden haben, wir wollen nicht weiter auf dem A4-Blatt rumkribbeln. So erbitten wir deine Gnade. Wir erbitten die Kraft von deinem Heiligen Geist. Ohne die geht das nicht. Ich flehe dich an, Gott, lass niemand aus dem Haus rauslaufen heute. Ohne in der eigenen Seele berührt zu sein. Über eine Situation, die allenfalls ansteht. Hilf uns. Zur Ehre von deinem Namen. Und zur Gesundheit von unseren Beziehungen. Stand uns bei, das zu machen, was nötig ist und was richtig ist. Jesus, wir bitten um dein Segen. Wir bitten, dass dein Angesicht, deine Gegenwart, deine Präsenz uns jetzt begleitet. Ob es beim Kaffee trinken ist, ob es beim Zeitung lesen ist, am Nachmittag beim Plaudern, beim Austauschen, in die neue Woche hier. Begleite uns. Wir danken dir, dass wir wissen, du lässt keines von uns im Stich. Amen. Darf ich noch mal Platz nehmen?
Danke vielmals, Harry. Das war jetzt nicht etwas, wo da rein und da raus gehen soll. Das ist etwas von einem Beginn. Vielleicht ist der eine oder andere schon dran. Aber das ist etwas, was uns bis an unser Lebensende sicher bleibt und wo wir immer wieder üben müssen, vergeben, vergessen. Sehr ermutigend war, was du gesagt hast mit dem einen Satz auch, was wir uns erinnern, vergisst Gott. Und das, was wir vergessen, erinnert er uns. Da ist mir in den Sinn gekommen, wir haben diese Woche das Buch von Nehemia gelesen. Und er hätte ja viel Grund gehabt, zum nahtragend zu sein, wie das Volk Israel war. Er hat zwar können vergeben, aber er hat Gott ganz herzig 3-4 Mal erinnert, Gott, vergiss nicht, was ich jetzt da gemacht habe für dich. Weil er vielleicht eben genau gewusst hat, Gott vergisst. Und das soll er jetzt aber bitte nicht vergessen. Da bin ich dann schon noch gut gewesen. Das andere ist, nächsten Sonntag gehen wir ohne Absprache mit dem Harry KZH an dem Thema weiter. Das war jetzt heute der Start. Nächstes Sonntagsthema heisst Glücksmomente. Und da reden wir darüber, was es in unserem Leben kann bewirken kann, wenn wir vergeben. Wenn wir vergeben haben. So wünsche ich euch eine gesegnete Woche. In Gedanken mit dem, was wir heute gehört haben. Im Praktizieren mit dem, was in unserem Leben sollte aufgeräumt werden. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag heute und jetzt dürfen wir alle raufgehen zum Kaffee und dann noch ein bisschen austauschen und Gemeinschaft haben und ich möchte noch einen Segen sprechen. Und der Segen Gottes, der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinn und Gedanken, bis dass er wiederkommt. Amen.